بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ein Kritikpunkt, der immer wieder aufkommt, den man immer wieder hört, ist, der Islam sei eine Religion, die die Menschenwürde nicht achte, weil es im Islam drakonische Strafen gäbe, wie beispielsweise das Handabhacken in Sure 5, Vers 38 beispielsweise, oder auch beispielsweise die Steinigung oder auch die Todesstrafe, die es in einigen Fällen gibt. Ja. Und hier wollen wir einfach mal darauf eingehen, wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, Handabhacken. Er sagt beispielsweise, ich finde den Islam grausam, weil im Islam wird die Hand abgehackt. Sie wird ja eigentlich abgehackt, sondern amputiert. Aber okay, dann fragen wir ihn, warum ist das schlecht? Ja, dann wird er dir meistens immer nur sagen können, ja, weil es brutal ist, weil das doch gefährlich ist, guck mal die Hand. Das heißt, seine Argumentation ist eigentlich immer eine emotionale Empfindung. Weil er sieht diese Hand und er findet das grausam. Und wir sagen, das ist ja auch eigentlich der Effekt der Sache. Denn natürlich, der Mensch hat die natürliche Veranlagung, dass wenn er sieht, dass eine Hand abgetrennt wurde, dass er das, dass es etwas ist, was ihn erschreckt. Dieser Anblick. Aber wie schon gesagt, diese Einwände, die basieren ja auf emotionalen Empfindungen. Ja? Aber unsere Vernunft, was hat die uns gesagt? Unsere Vernunft hat uns gesagt, dass der Koran von Gott ist. Und unsere Vernunft hat uns gesagt, dass Gott, Allah, alles weiß und weiser als wir. Und unsere Vernunft hat uns auch gesagt, dass unsere Vernunft, dass unser Verstand begrenzt ist. Und unsere Vernunft hat uns auch gesagt, dass unsere Vernunft Fehler macht. Und deswegen, wenn wir im Koran lesen, Sure 5, Vers 38, ja, dass der Dieb und die Diebin die Hand amputiert bekommt, dann ist es für uns, dann dürfen wir nicht sagen, ja warum, weshalb, wir verändern das jetzt, sondern dann wissen wir, dass Allah etwas bestimmt hat, was für uns einen Sinn hat. Was für uns einen Sinn haben muss und was für uns gut sein muss. Denn Allah sagt in Sure 20, Vers 2, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht zu dir abgesandt, damit du elendig bist. Und für die Christen in diesem Bereich gebe ich das Beispiel von Abraham, Friede und Segen mit ihm. Denn wir müssen erstmal verstehen, dass wir Diener Allahs sind. Wir müssen verstehen, dass wir Diener Allahs sind. Wenn Allah sagt, tu es, dann können wir nicht sagen, ja, aber es ist gemein, die Menschenrechte heutzutage und so weiter und so fort. Dann müssen wir handeln. Beispiel von Abraham. Abraham hat praktisch den Befehl von Gott bekommen, seinen Sohn zu schlachten. Was hat er gemacht? Hat er gesagt, ja, aber Gott, finde ich nicht okay, das ist gemein, was du mir offenbart hast. Das ist doch brutal, der hat gar nichts gemacht. Der Sohn hat nichts gemacht. Was hat der Sohn gesagt? Der Sohn ist standhaft geblieben mit dem Vater, obwohl er nichts gemacht hat. Warum? Weil er weiß, dass sein Gott Allah ist. Das heißt, wenn dies bei Abraham, der unser Vorbild ist, schon der Fall ist, dass er Gott gehorcht und bereit ist, seinen Sohn, den er liebt, den er vom ganzen Herzen liebt, der unschuldig ist, zu töten, weil Allah es ihm befiehlt, Gott es ihm befiehlt. Wie ist es dann erst, wenn Gott uns befiehlt, jemand, der ein Verbrechen begangen hat und wusste, was ihm blüht und dafür die Hand abgehakt bekommt? Das heißt, wir haben hier keine Wahl. So, dann fragen wir, und wenn natürlich jemand fragen, weil wir eben gesagt haben, das, was Allah offenbart, ist gut für uns. Sure 20, Vers 2. Ist gut für uns. Wir haben den Koran nicht herabgesandt, dass du elendig bist. Das heißt, alles, was Allah bestimmt, hat einen Nutzen für uns. Das ist nicht ohne Nutzen, denn Allah ist Al-Hakim, der Allweise. Dann fragen wir, welchen Nutzen hat denn das, wenn die Hand abgehackt wird? Wir sagen erstmal einen Nutzen für den, dessen Hand abgehackt wird. Ich würde sagen, welchen Nutzen hat das denn für den? Sagen wir, dass seine Sünde damit verziehen wird. Und es ist besser, dass seine Sünde hier verziehen wird, als im Jenseits. Und dazu nehme ich die Bibel heute für die Christen, die zuhören. Denn da sagt beispielsweise, laut Bibel, laut Matthäus 5, sagt dort, Matthäus 5, Vers 27, also Matthäus 5, dort sagt Jesus, ja, dass jemand, den seine rechte Hand verführt, ja, das heißt zum Stehlen, dass er die abhacken soll, dann ist es besser, dass ein Glied von ihm vergeht, als dass er mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wird. Das sagt Jesus in der Bibel im Neuen Testament, Matthäus 5. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hacke sie ab, dann ist es besser, dass ein Glied von dir vergeht, als dass du mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wirst. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das war der Nutzen für die Person. Von der Bibel bestätigt. Das Bessere ist, jemand hat die Hand abgehackt, als dass er durch den Diebstahl in die Hölle kommt. Das heißt, der die Hand abgehackt bekommt, seine Sünden sind verziehen. Zweiter Punkt. Abschreckung. Es ist eine Abschreckung. Der Schaden für die eine Person ist größer, aber für die Gemeinschaft ist ein großer Schaden. Aber für die Gemeinschaft ist der Nutzen größer, weil es abschreckt. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt wird natürlich derjenige sagen, nee, das schreckt gar nicht ab. Hier, es gibt doch in Amerika, gibt es Staaten, Bundesstaaten, wo es die Todesstrafe gibt, gibt es trotzdem Morde. Da sagen wir zu, erstens, wir haben nicht gesagt, dass wenn das die Hand abgehackt wird, dass keinen Diebstahl mehr geben wird. Aber Fakt ist, dass es sehr selten vorkommt. Sehr selten. Und ich komme gleich zur Statistik. Zweite Sache, wir sagen, die Kriminalitätsrate geht runter. Und die Gesellschaft wird sicherer. Dadurch, weil es abschreckt. So. Nehmen wir beispielsweise mal Riyadh und beispielsweise Brooklyn, New York. Schauen wir uns mal die Kriminalitätsrate an. Ungefähr gleich viele Einwohner wahrscheinlich. Riyadh und Brooklyn und Manhattan oder Brooklyn und Bronx. Schauen wir mal die Kriminalitätsrate an. Riesengroßer Unterschied. Aber selbst dieser Vergleich hinkt. Wir müssen den Vergleich nehmen von einem Land, weil der eine wird vielleicht kommen, ja, aber in Deutschland ist die Kriminalitätsrate niedriger als beispielsweise irgendwo, vielleicht von mir ist ein Saudi-Arabien in einem Land. Weiß ich nicht, könnte sein, dass das jemand sagt. Aber das ist hier nicht der Punkt, sondern was müssen wir gucken? Wir müssen gucken in einem Land, wo die Scharia nicht geherrscht hat, wo die Scharia danach herrschte. Wir müssen gucken in einem Land, wo die Scharia nicht geherrscht hat und wo sie danach herrschte. Wo zum Beispiel? Zum Beispiel im Osmanischen Reich, und das war, die Osmanen haben bis 1920 keine Hudud eingeführt. Dann Ende der 20er Jahre kam Al-Saud, die Familie Saud, ja, deswegen Saudia, Al-Mamlakat al-Arabiya al-Saudiya, an die Macht und haben die Hudud für Diebstahl eingeführt. Ja. Daraufhin ist die Kriminalitätsrate rapide heruntergefallen. Und bis 1970 gab es pro Jahr, nicht mehr als zweimal, dass eine Hand amputiert wurde. Kannst du dir vorstellen, wie die Kriminalitätsrate runtergegangen ist? Anderes Beispiel, Sudan. Im Sudan wurde mal die Scharia eingeführt, schon des Öfteren. Einmal, als sie eingeführt wurde, ja, wurde dann auf Khartoum direkt eine Rakete geschossen von Amerika aus, ja. Oder von den Amerikanern. Und der Jafar Numeri, der hat damals die Scharia eingeführt. Und daraufhin, danach hat er 13.000 Häftlinge aus den Gefängnissen rausgelassen, weil die eingesperrt wurden, nicht nach Scharia-Gesetzen, hat die freigelassen. Die Kriminalitätsrate ist trotz der 13.000 Häftlinge, die rausgelassen worden sind, durch die Scharia, durch die drakonischen Strafen, um 40% heruntergegangen. 40%. Wisst ihr, was das heißt? Eine Kriminalitätsrate geben 40%. Und das zeigt uns ganz klar und deutlich, dass die Scharia einen Nutzen hat für die Gesellschaft. Jetzt muss man sagen, die Hand wird doch nicht bei jeder Sache abgehackt. So, es gibt verschiedene Bedingungen. Und insgesamt sind das 5 Stück. Erstens, derjenige, der stiehlt, ja, der darf nicht stehlen, wenn es aus Hunger oder Not ist. Das heißt, wenn er jetzt aus Hunger oder Not einen Sack Mehl klaut oder in der Richtung beispielsweise irgendwas zu essen, kriegt er nicht die Hand abgehackt, der hat Hunger. Und normalerweise im islamischen Staat, weil das islamische System kommt insgesamt, muss es auch gewährleistet sein, dass keiner Hunger leidet, sondern man muss durch die Zakat muss man die Armen speisen. Zweite Sache. Es muss mindestens 10 Dirham wert sein. Das heißt, wenn es weniger als 10 Dirham ist, wird die Hand nicht abgehackt. Drittens, es darf nicht sein, dass er etwas von dem Arbeitgeber klaut, der ihm seinen Lohn zurückhält. Wenn er sich beispielsweise von seinem Arbeitgeber den Lohn klaut, den der Arbeitgeber ihm stiehlt, oder weniger als sein Lohn, kriegt er nicht die Hand abgehackt. Viertens, dass er nichts Ungesichertes klaut. Wenn zum Beispiel jemand auf der Straße seine goldene Rolex liegen lässt, dann ist etwas Ungesichertes. Das ist eine übergroße Verführung für jemanden, diese goldene Rolex mitzunehmen. Ja? Dann kriegt er nicht die Hand abgehakt, sondern beispielsweise er steigt in ein Haus rein, bricht in einem Haus ein oder knackt einen Tresor auf diese Art und Weise, etwas, was gesichert ist. Fünftens, dass es nichts Öffentliches ist. Zum Beispiel öffentlich, zum Beispiel in einer Moschee, die öffentlich ist, dass er da Bücher mitnimmt, die dort stehen für die Öffentlichkeit zugänglich. Das heißt, das ist all das, was mit dem Stehlen und mit dem Handabpacken zusammenhängt. Das zeigt, die Strafen, die Scharia vorschreibt, verbessern die Gesellschaft und sie helfen auch demjenigen, der es getan hat, weil wir sind eine jenseitsorientierte Gesellschaft. Und der Unterschied liegt hier fundamental in der Perspektive zum Verbrecher. Denn im westlichen Strafgesetz ist der Verbrecher mittlerweile ein Kranker geworden. Der wird nicht mehr als Verbrecher behandelt, sondern als Kranker. Ja, da sieht man beispielsweise jemand, der vergewaltigt Kinder, der ist ein Kranker für die. Der kommt paar Jahre ins Gefängnis. Und nach 5 Jahren kommt er wieder raus, er ist angeblich geheilt und vergewaltigt die nächsten Kinder. Aber im islamischen Gesetz ist nicht die erste Option, beziehungsweise das erste Ziel die Rehabilitation des Kriminellen, sondern ist es als allererstes jenseits orientiert, dass die Sünden vergeben werden und, was noch, dass die Gesellschaft gesichert wird. Und die Rehabilitation desjenigen, der eine Kriminalität verrichtet, des Kriminellen, ist erst untergeordnet, ist sekundärer. Denn das kann er mit Gott selber ausmachen, dass er Toba macht. Das kann er mit Gott ausmachen, dass er Toba macht. Ja? Aber hier im Westen ist es so, ja, und das sieht man immer wieder. Jemand, Verbrecher, der hat 1000 Verbrechen gemacht, hin und her, er wird behandelt wie ein Kranker. Und das ist der fundamentale Unterschied. Und ich hoffe, dass diese Worte uns nützen werden. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, oder ein Vorwurf, der immer wieder in den Raum geworfen wird, ist, dass der Islam nicht zeitgemäß sei, weil der Islam Körperstrafen vorsehe. Zunächst einmal, wenn jemand sagt, das ist nicht zeitgemäß, das heißt, das passt nicht in die heutige Zeit, dann sagt er damit gleichzeitig aus, dass es ja irgendwann mal in die Zeit gepasst hätte. Weil ansonsten würde er sagen, dass es allgemein etwas Schlechtes ist, beispielsweise einem Dieb oder einem Einbrecher oder einem Räuber, ja, oder die Hand beispielsweise abzuhacken. Wenn er aber sagt, das ist nicht zeitgemäß, dann sagen wir zu ihm, okay, wenn es nicht zeitgemäß ist, dann war es mal zeitgemäß. Und was ist der Unterschied zwischen jemandem, der vor 1400 Jahren beispielsweise die Hand abgehackt bekommen hat, und jemandem, der heute die Hand abgehackt bekommt? Was ist der Unterschied? Physiologisch, psychologisch hat sich der Mensch nicht verändert. Was sich verändert, das ist der Fortschritt, den der Mensch gehabt hat. Das heißt, könnten wir eher sagen, heutzutage ist das Hand abtrennen, weil abhacken ist sowieso eigentlich falsch, ist das Abtrennen eher zeitgemäß, weil man heute vielleicht noch Methoden anwenden darf, oder anwenden kann, die vielleicht weniger schmerzhaft sind. Ja. Vielleicht kann man ja heutzutage mit Narkose die Hand abhaken. Ich weiß es nicht, ich bin da jetzt nicht informiert, wie das in der Scharia genau ist. Jedenfalls, das heißt, diese Aussage, das ist nicht zeitgemäß, die ist erstmal untreffend. Was jemand behaupten könnte, oder ein Vorwurf, den er machen könnte, ist, dass das allgemein nicht akzeptabel ist, Körperstrafen einzuführen. Und dann fragen wir ihn natürlich, warum. Weil es kann nicht einfach, und das ist das Problem heutzutage, es werden Vorwürfe in den Raum geworfen und die Muslime erblassen aus Ehrfurcht vor dem Käfir und aus Minderwertigkeitskomplexen und sie fangen dann an, ihre Religion langsam zunichte zu machen, sagen, nein, 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 das war ja früher gewesen, aber heutzutage hin und her, wie ich schon gesagt habe, früher ist völliger Quatsch. Ja, also es ist völlig sinnlos und hat absolut keinen Sinn und ist geht an der Realität vorbei und es ist völlig unlogisch zu sagen, es war früher passend, ist aber heute nicht mehr passend. Das ist erstmal total falsch, weil sich, wie gesagt, physiologisch und psychologisch der Mensch nicht weitgehend verändert hat. Ja. Jetzt zu dem Punkt. wenn jemand sagt, das ist im Allgemeinen schlecht, dann fragen wir erstmal, warum ist das im Allgemeinen schlecht? Und hier hört es schon auf. Dann sagt er, weil es brutal ist. Weil es brutal ist. Okay, dann, das ist kein rationales Argument. Das ist ein emotionales Argument. Das ist dein Empfinden. Und natürlich ist das für uns auch erschreckend, eine Hand abgetrennt zu sehen. Das ist etwas Erschreckendes. Aber das ist kein Argument zu sagen, etwas ist falsch. Sondern es ist lediglich ein Indiz dafür oder zeigt lediglich, dass es dir persönlich oder ihm oder ihr nicht gefällt. Okay, es gefällt dir nicht. Aber es ist kein rationales Argument zu sagen, dass diese Bestrafung falsch sei. Denn was ist das Ziel davon? Zunächst einmal, die Bestrafung im Islam hat mehrere Ziele. Auf der einen Seite geht das Wohlergehen, und das sind Scharia-Prinzipien, das Wohlergehen der Bevölkerung geht dem Wohlergehen des Individuums voraus. Das heißt, wenn ein Mensch einen Schaden hat, aber dadurch größere Schaden für die Gemeinschaft verhindert werden kann, dann wird der Schaden für das Individuum in Kauf genommen, um den größeren Schaden für die Gemeinschaft zu umgehen. Und was beispielsweise das Handabtrennen angeht, so sind dies Fälle, die in der islamischen Geschichte so gut wie fast sehr, sehr selten vorgekommen sind. Ich habe einmal gehört, dass wohl in den ersten 600 Jahren, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, 6-mal die Hand abgetrennt wurde. Ja. Aber was Fakt ist, ist, dass das eine Abschreckung ist. Und wann wird die Hand abgetrennt? Dafür gibt es verschiedene Bedingungen. Das heißt nicht, jemand klaut aus Hunger beispielsweise, klaut er im Supermarkt eine Dose Cola, weil er am Verdursten ist. Dem wird die Hand nicht abgehangen, nicht abgehakt. Aber wenn jemand beispielsweise ein Einbrecher ist, ja, weil er unbedingt reich werden will, er geht in Häuser rein, wo Familien sind, wo Familien schlafen, dann würde ihm im islamischen System die Hand abgehakt werden. Und wie gesagt, diese Sache hier, worüber ich hier rede, das ist kein Aufruf dazu, jemand die Hand abzuhacken, denn um diese Strafen zu vollziehen, müssen Bedingungen vorhanden sein. Und diese Bedingungen gibt es nicht hier in Deutschland. Ja, diese Bedingungen gibt es nicht. Beispielsweise eine andere Bedingung ist beispielsweise, wenn jemand aus Hunger klaut, beispielsweise. Der islamische Staat, die Bedingung, die er stellen soll, ist von vornherein, dass jeder genug zu essen bekommt. Dass die Armen gespeist werden. Das ist die Scharia. Die Scharia befiehlt, dass die Armen gespeist werden. Wenn jemand kurz vor dem Hungertod stirbt und der klaut einen Apfel, dann kriegt er nicht die Hand abgehackt, beispielsweise. Oder auch selbst wenn er nicht kurz vor dem Hungertod stirbt. Das sind keine Dinge, wo die Hand abgehackt wird, als Beispiel. Aber das Ziel davon ist, wie gesagt, erstmal das Wohlergehen der Gesellschaft, damit die Menschen abgeschreckt werden. Dann wird natürlich der ein oder andere sagen, nein, weil eigentlich kann er dagegen nichts sagen. Dagegen kann er nur sagen, diese Abschreckungsmethode funktioniert nicht. Diese Abschreckungsmethode funktioniert angeblich nicht. Hat er dafür Beweise? Er hat dafür keine Beweise. Aber der logische Menschenverstand sagt uns ganz klar und deutlich, und die Erfahrung, die wir in verschiedenen Ländern machen, zeigt uns ganz klar und deutlich, dass es eine abschreckende Wirkung hat. Denk doch, guck mal in dein Herz. Wenn du wüsstest, und das sehen wir auch in Deutschland, ja, selbst in Deutschland, wenn wir wissen, für eine bestimmte Tat gibt es eine größere Strafe, hüten wir uns mehr davor, als wenn es dafür nur eine kleine Strafe gibt. Ja, das ist ein ganz, ganz logisches Konzept. Deswegen schreit doch die ganze Bundesrepublik nach härteren Strafen für bestimmte Vergehen. Nach härteren Strafen für bestimmte Vergehen. Aber im Islam ist die Rehabilitation des Straftäters nicht das Hauptziel, sondern das Ziel ist der Schutz der Gesellschaft, das Wohlergehen, das allgemeine Wohlergehen und auf der anderen Art und Weise, auf der anderen Seite auch das Reinigen der Sünden. Denn der Islam, das islamische System ist so aufgebaut, dass ein System ist, das auf das Jenseits abzielt. Es geht nicht um das diesseitige Vergnügen. Das ist nicht das Hauptziel. Wir sagen ja, wir sind glücklicher, das ist unsere Behauptung. Man kann gerne was anderes behaupten. Aber das eigentliche Ziel ist das Jenseits. Und durch diese Strafen wird der Mensch gereinigt. Von der Sünde. Zum Beispiel zur Zeit des Propheten wurde eine Frau gesteinigt. Wie wurde sie gesteinigt? Sie wurde gesteinigt und der Prophet a.s. hat danach bezeugt, dass ihre Sünden vergeben wurden. Warum wurde sie gesteinigt? Sie hat sich selber gestellt. Und der ganzen islamischen Geschichte ist kein Fall bekannt, wo jemand durch vier Zeugen überführt wurde. Kein Fall. Man soll mir gerne zeigen, dass vier Zeugen gesehen haben, wie das männliche Glied bei der Frau eindringt. Nicht, wo vier Zeugen gesehen haben, dass beispielsweise ein Mann mit einer Frau im Bett liegt und die machen irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche Geräusche. Das würde nicht gelten vor Gericht, sondern es gilt nur, wenn jemand sich stellt. Wie zum Beispiel in Somalia vor kurzem. Natürlich sind das Bilder, die uns erschrecken. Das ist etwas, was den Menschen erschreckt, womit symbolisiert wird, gezeigt wird, dass die Unzucht, dass der uneheliche Geschlechtsverkehr ein Verbrechen ist und kein Kavaliersdelikt. Und das ist nicht nur im Islam so, das ist im Christentum so. Laut Neuen Testament, da sagt Jesus in Matthäus-Evangelium, ja, sagt er, es steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Matthäus 5 müsste das sein, Vers 24, steht geschrieben, ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur mit begierlichem Blick anschaut, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen, also sollst du dein rechtes Auge rausreißen und vor deine Füße werfen, denn es ist besser, dass ein Glied von dir vergeht, als dass du mit Haut und Haaren in die Hölle geschmissen wirst. Das heißt, Jesus macht dir ganz klar darauf aufmerksam, dass das ein ganz schlimmes Verbrechen ist. Aber der Maßstab in dieser Gesellschaft ist nicht das Christentum, ist nicht die Bibel, sondern ist das eigene Wohlbefinden, ist das eigene Empfinden. Und das eigene Empfinden kann irren. Denn wir sagen ganz klar und deutlich, dass Gott besser weiß, was gut für den Menschen ist. Ja, wie schon gesagt, diese Strafe, die reinigt einen dann von der Sünde. Und deswegen beispielsweise in Somalia, der Mann, der gesteinigt wurde, keiner hat danach gefragt, warum wurde der gesteinigt. Denn wo war die Frau? Die Frau war nirgendwo, sondern er hat sich selber gestellt. Und dann fragt auch keiner, wo ist denn die Frau? Weil dieses Gesetz ist prinzipiell kein Gesetz der Anwendung, sondern in erster Linie ein Gesetz der Abschreckung. Deswegen hat der Prophet a.s. auch die Frau dreimal weggeschickt. Dreimal hat er sie praktisch weggeschickt und sie kam wieder. Aber im Endeffekt haben wir nicht das Recht zu sagen, Gott, das, was du offenbart hast, ist verkehrt. In der Bibel, im Alten Testament, Deuteronomium 22, Steinigung, an vielen Stellen Steinigung, Todesstrafe, ist das, was Gott offenbart hat. Aber was haben die jüdischen Gelehrten daraus gemacht? Cocktail, wir wissen es besser als Gott. Wir wissen es besser als Gott, wir interpretieren das jetzt anders. Dort steht Steinigung. Er sagt, nee, wir sehen das anders. Wo ist die Gottesfurcht? Das ist genau das, was Allah im Koran sagt. اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله. Sie haben sich ihre Mönche und Rabbiner, sie haben sich ihre Rabbiner und Mönche zu Göttern neben Allah gemacht. Daraufhin sagte einer zum Propheten, hey, wir haben die nie angebetet, sie haben die nie angebetet, wir haben die nie angebetet. Er sagte, haben sie nicht das, was Allah halal gemacht hat, haram gemacht? Das, was Allah gesagt hat, was, das ist erlaubt, haben sie nicht gesagt, das ist verboten? Und das, was er verboten gemacht hat, das haben sie erlaubt? Da hat er gesagt, ja. Hat er gesagt, das ist ihr Gottesdienst. Genauso ist es heute. Christen, Mönche oder Geistliche sagen, etwas kann man heute rüg und die Leute akzeptieren das. Das ist das Gesetz, obwohl in der Bibel was anderes steht. Bei Rabbinern genau dasselbe. Ja, die Rabbiner sagen beispielsweise, nee, das verstehen wir heute anders. Da steht zwar rechts, aber wir verstehen links. Dann sagen sie, okay, das ist das Gesetz Gottes. Sie stellen also die Meinung darüber, über die Meinung der Menschen, über das, was Gott sagt. Und das ist eine Art von Schirk. Und hier muss man unterscheiden zwischen jemandem, der etwas akzeptiert oder der etwas annimmt, aber im Herzen annimmt, dass es falsch ist, und jemand, der das allgemein annimmt. Und so ist es heute bei Juden und Christen. Sie nehmen das allgemein als geboten hin. Ja, wie beispielsweise verschiedene Dinge. Und deswegen, wir sagen, es gibt die Körperstrafen. Erstmal für das Allgemeinwohl, um abzuschrecken zu wirken. Zweitens gibt es sie nur unter bestimmten Bedingungen. Drittens sind sie dazu da, um denjenigen, der die Strafe bekommt, von der Sünde, die er begangen hat, zu reinigen, weil die islamische Gesellschaft eine Gesellschaft ist, die jenseits orientiert ist, und deswegen ist die Gesetzgebung auch jenseits orientiert. Die Gesetzgebung ist nicht dazu da, in erster Linie um ihn zu rehabilitieren, sondern in erster Linie, um ihn von den Sünden zu befreien und um die Gesellschaft zu verbessern und zu verstärken. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber wenn er die Hand abgehackt hat, ist er danach, kann er vielleicht nicht mehr arbeiten. Dinge wie diese werden immer in Betracht gezogen, aber auf der anderen Seite ist das noch abschreckender für ihn. Und der islamische Staat, und das ist ein Sozialsystem, was sich auch der Westen vom Islam abgeguckt hat, kommt für diese Leute auf, soll für diese Leute aufkommen. Aber natürlich gibt es vielleicht heute keinen islamischen Staat, der so optimal ist, wie er sein soll. Ja. Das muss man dann etwas genauer beobachten, betrachten. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht. Und ja, es gibt keinen islamischen Staat, der so ist, dass er so 100% ist, wie er sein soll. Das kann man einfach sagen. Ja. Es gibt Staaten, die zum großen Teil die Scharia anwenden, Alhamdulillah. Und möge Allah von diesen Staaten mehr machen, Alhamdulillah. Und, aber man muss auch verstehen, dass die Scharia etwas ist, was man als Ganzes betrachten muss. Und das ist nicht ein System, was den Menschen aufgezwungen wird, sondern man sieht zur Zeit des Propheten, die Menschen waren überzeugt von dem, was er gebracht hat. Deswegen unser Ziel ist auch, wenn wir mit Menschen reden, über das Kopftuch etc., im Rahmen, das heißt Dinge zu praktizieren, die im Rahmen des Grundgesetzes erlaubt sind, sie davon zu überzeugen und nicht das Ziel, jemanden zu zwingen. Weil der erzwungene Unglaube, ja, macht den Menschen nicht ungläubig. Das heißt, wenn man jemandem die Pistole an den Kopf hält und sagt, glaub nicht an den Islam, das wird ihn nicht ungläubig machen, solange er in seinem Herzen den Iman hat. Genauso wenig wird der erzwungene Glaube der Person nützen, wenn er in seinem Herzen Unglaube besitzt. Deswegen möge Allah uns die Religion lernen lassen, uns verbessern. Subhanakum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
So, warum ist es akzeptabel, dass ein Mann mehrere Frauen haben darf? Und so. Ja. Und wie gibt man den Frauen diesen Projekt und die Würde, die sie als Mensch hat? Erstmal, man sollte normalerweise, natürlich kann man ruhig die Frage stellen, warum ist das akzeptabel, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten darf, die Frau aber nicht. Man sollte das aber normalerweise nicht formulieren mit Würde des Menschen, weil das hat weder was gegen die Würde des Menschen noch für die Würde des Menschen, damit zumindest die Frau es nicht darf. Sondern wir haben eigentlich eben gesagt, dass jede Regel, die der allmächtige Gott herabsendet, dass sie eine Weisheit hat. Ja? Ob wir diese Weisheit erkennen oder nicht. Das heißt, wenn Gott das bestimmt, dann muss der Muslim sagen, Semana wa ta'ana, ich höre, ich gehorche. Was das Heiraten von mehreren Frauen angeht, das heißt bis zu 4 Frauen, ja, was ist die Weisheit dahinter? Erstmal müssen wir eins ganz klar sagen, es ist keine Verpflichtung für einen Mann, 4 Frauen zu heiraten. Es kann unter Umständen für den Mann verboten sein, 4 Frauen zu heiraten. Es kann unter Umständen für den Mann verboten sein, mehr als eine Frau zu heiraten. Nämlich dann, wenn er sie nicht gleichberechtigt gehandelt kann. Jetzt müssen wir aber eins genau wissen. Das heißt, wer eine Frau heiraten will, für den ist das okay. Wir müssen aber auch wissen, dass der Islam für alle Zeiten und für alle Orte gekommen ist. Und nicht in allen Zeiten und allen Orten ist es wirtschaftlich und logisch, vernünftig, dass ein Mann nur eine Frau heiratet. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel, nach Kriegen, die meisten, die dort sterben, ist die männliche Bevölkerung. Ich kenne ein islamisches Land, in dem ich im Urlaub auch schon gewesen bin, wo es einen großen Krieg gab. Da kommen auf einen Mann 10 Frauen. So, jetzt ist die Frage. Eine Frau hat ein natürliches Verlangen im normalen Fall, also natürlich gibt es auch Ausnahmen, im Normalfall ein natürliches Verlangen nach einem Mann. Ein Mann, ein natürliches Verlangen nach einer Frau. So, in diesem Fall jetzt beispielsweise, ist es logisch, wenn man es verbietet, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten darf? Ich werde noch weiter darauf eingehen. Man wird sagen, nein. Man wird sagen, nein. In diesem Fall beispielsweise, wo unter Umständen Frauen keine Möglichkeit haben, zu heiraten, weil die Bevölkerung, 90% der Gefängnisinsassen sind übrigens auch Männer, wo es unmöglich ist, dass jede Frau einen Mann heiratet. Ich kann nur eins sagen, ich kenne so viele Frauen in Deutschland, mittlerweile in Deutschland, die seit Jahren die irgendwie geschieden sind, die seit Jahren auf der Suche nach einem Mann sind. Die sind vielleicht 40 Jahre, haben 3, 4 Männer, die wollen einen Mann haben. Die sind auch bereit, einen Mann als Zweitfrau zu heiraten. Ja? Um diese Geborgenheit zu haben und so weiter. Sollen wir jetzt sagen, so, wenn du jetzt sagst, ich verbiete das für die Frau, dann hast du dieser Frau einen Schaden zugefügt. Jetzt wirst du sagen, okay, der ersten Frau wird das vielleicht nicht gefallen. Wir sagen, Islam ist im Endeffekt sich Gott ergeben. Die zweite Sache ist natürlich, dass natürlich derjenige, der eine zweite Frau heiraten will, oder muss, oder was, oder keine Ahnung, dass er natürlich auch die erste Frau in Betracht ziehen soll. Wenn er sieht, dass er sie völlig vernichtet damit, dann soll er natürlich nicht die zweite Frau heiraten. Wenn er durch seine erste Ehe kaputt geht. Ja? Weil das Problem ist leider, wir haben heute leider, dass viele Brüder, die wollen dann eine zweite Frau heiraten. So, dann ist die erste Ehe kaputt gegangen. Nach 3 Monaten merkt doch, ja, so toll ist die zweite Frau auch nicht, ist eigentlich genau dasselbe. Und dann ist die zweite Ehe auch kaputt. Ja, das heißt, das ist eine große Verantwortung. So, das heißt, es hat einen Nutzen für die Frau, die als zweite Frau geheiratet wird, weil der Mann finanzielle und andere Verpflichtungen ihr gegenüber hat. Es hat einen Nutzen für die Gesellschaft, weil man mehr Kinder kriegen kann, als wenn die Frau beispielsweise jahrelang nicht heiraten kann. Ich kenne Frauen, die sind seit 8 Jahren nach einem Mann am Suchen. So, jetzt wird natürlich die Frage kommen, warum darf denn nicht eine Frau mehrere Männer heiraten? Gibt es eine Frau, die gerne mehrere Männer heiraten will? Nicht? Ist meistens so. Andere Veranlagung. Ja. So. Das heißt, jetzt wird jemand fragen, warum darf nicht eine Frau mehrere Männer heiraten? Wir sagen erstmal, im Islam ist es wichtig, dass man weiß, wer der Vater ist. Es wird natürlich jemand sagen, ja, heute haben wir ja Vaterschaftstest. Kann sich erstmal irren. Außer wir den Vaterschaftstest nicht überall. Wir haben gesagt, der Islam ist für alle Länder und für alle Menschen. Zweitens, der Vorteil, den wir haben bei der Ehe, mit mehreren Frauen, dass man mehrere Kinder auf einmal kriegen kann, ist nicht mehr gegeben. Das heißt, der Vorteil geht verloren. Ja. Dritte Sache ist, und das weiß man auch durch AIDS, dass die Frau sich schneller mit Geschlechtskrankheiten ansteckt als der Mann. Und das sind die Weisheiten, die wir sehen. Und selbst wenn man der Meinung ist, dass diese Weisheiten nicht stimmen, dann haben wir eben erklärt, dass wir als Muslime sagen, wir hören und wir gehorchen. Okay? Übrigens in der Bibel beispielsweise gibt es auch, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Von Salomon wird behauptet, er hatte 1000 Frauen. Jakob hatte 4 Frauen. Moses hatte, glaube ich, 2 Frauen. Abraham hatte auch mehrere Frauen, ich glaube 3. Wir haben mehrere Frauen gehabt. Also es ist nicht etwas, was dem Islam eigen ist.